Kontext. Naja, wir haben mal wieder Weihnachten. Feiertage, Erinnerungen, Liturgien, Kauf- und Geschenkorgien, viel Essen, viel Süßes, viel Alkohol, Weihnachtsmusik, Weihnachtslieder, Weihnachtsandachten, Weihnachtsmärkte, Weihnachtsdekorationen, so etwas wie einen Weihnachtslook, Weihnachtsbäume mit entsprechendem Schmuck, Weihnachtsessen mit einem erhöhten Todesfallaufkommen für bestimmte Tierarten, Weihnachtsfilme mit besonderen Inhalten, Menschen ändert sich, Wunder werden wahr und dies und noch viel mehr geschieht, findet statt, ereignet sich, wenn wir von Weihnachten reden. Mantra. Seitdem auch Europa immer mehr weiß von asiatischen, speziell buddhistischen Traditionen und immer weniger von den jüdisch-christlichen Traditionen, die Europa 2500 Jahre tief geprägt haben, wissen viele irgendwie, was ein Mantra ist. Ein Bild, ein Wort, ein kurzer Text, eine Art meditativer Gesang, das alles geeignet sein soll, sich selbst als Mensch eine Art Ruhepunkt zu verschaffen, dem man sich zuwenden kann, um das viele andere, das um einen herum und in einem anklopft, um Aufmerksamkeit heischt, abzuschwächen, um damit besser zur Ruhe zu kommen. Einige sehen in einem Mantra auch noch viel mehr. Den Lauf der Gedanken quasi zu lähmen, indem man das Mantra als gedanklichen Widerspruch konzipiert oder anders, wenn man das Mantra mit einer Art Bedeutungsaura versieht, die auf Gedanken, Bilder, Motive, Erfahrungen hinweist, die uns innerlich positiv beeinflussen sollen. Liturgierituale. In der jüdisch-christlichen Tradition gab und gibt es solche Mantra-Praktiken auch. Alle Gottesdienste sind geprägt von bestimmten Formen und Symbolen, die in ihrer regelmäßigen Wiederkehr Haltepunkte für das Erleben schaffen sollen. Symbolische Fixpunkte setzen, die Gedanken sammeln, Inhalte anregen, assoziieren, Inhalte, die positiv einstimmen sollen. Gebetsketten, wie im späteren Islam, waren absoluter Standard. Andachtsbilder, Andachtstexte, Gebete, Psalmen, Andachtssymbole, spirituelle Lieder, Chorgesänge, liturgische Kleidung, Ruhezeiten, Einkehrtage, geistliche Übungen. Wenn man mit den Augen der vergleichenden Religionswissenschaften schaut, gibt es strukturelle Ähnlichkeiten zwischen allen großen Religionen, weil der Mensch in allen Religionen der gleiche ist. Statt aber diese Gemeinsamkeit zu sehen, hieraus zu arbeiten, daran gemeinsam zu arbeiten, gefallen sich die bekannten Religionen eher darin, die Unterschiede zu betonen, das Besondere, was zu einem Stillstand führt, zur Erstarrung, zur Unbeweglichkeit und zu Denkverboten. Weihnachten als Mantra. Das Weihnachtsfest als wiederkehrendes Ereignis hat sich von seinen religiösen Wurzeln stark abgelöst. Es findet mittlerweile auch dort statt, wo die angeborene Kultur eigentlich nichts mit Weihnachten zu tun hatte. Es findet in ursprünglich jüdisch-christlichen Kulturräumen statt, mit immer weniger Bezug zum eigentlich religiösen Thema. Auch wenn man vielleicht nicht mehr offiziell religiös ist, offiziell keiner Kirche mehr angehört oder doch formal angehört, aber nicht mehr wirklich praktiziert, kirchliche Weihnachtsfeiern kommen an. Rühren an das Gemüt. Während man das Krippenspiel den Kindern überlässt, widmen sich die Erwachsenen dem Thema Menschlichkeit in einem meist sterilen Weltkontext. Man hört die Musik gerne, man genießt die Gemeinschaft, die für einen Moment entsteht. Ein Hauch von etwas anderem, nach dem man sich vielleicht sehnt, von dem man aber nicht so recht weiß, wie man es nennen, wie man es praktizieren sollte. Blickpunkte, wie man schaut. Von der Philosophie und den modernen Wissenschaften können wir lernen, dass ein Phänomen, also etwas, was sich uns darbietet, in seiner Bedeutung für uns entscheidend davon abhängig ist, in welche Beziehung, in welchen Kontext wir es einordnen. Ein Phänomen als solches hat keinen Kontext aus sich heraus. Kontexte entstehen immer nur in unserer Wahrnehmung, in unserem Denken, aufgrund unserer bisherigen Erfahrung. Jemand, der immer nur in einer Wüste gelebt hat, wird in einem Dschungel lange Zeit ein Problem haben. Ebenso auf dem Meer, in der Tundra, im ewigen Eis und umgekehrt. Ein geborener Landmensch wird in einer Stadtumgebung zunächst nicht klarkommen, wie umgekehrt ein geborener Städter auf dem Land Probleme haben wird. Ein Deutscher kann an der chinesischen Sprache verzweifeln, ein Chinese am Englischen, ein US-Amerikaner am Russischen, ein Russe am Arabischen und so weiter. Beziehungen, Kontexte, Bedeutungswelten müssen mühsam erlernt werden und das, was man gelernt hat, das hat man, wie man so schön gesagt wird, aber das wird oft nicht gesagt, das Gelernte hat auch uns. Was immer wir sehen, hören, schmecken, spontan schlägt das bisher Gelernte zu und bevor wir irgendeinen neuen Gedanken fassen können, sagt uns die Erfahrung, wie sie das sieht, was wir gerade sehen. Unsere Erfahrung legt uns die Bilder und Worte in den Mund, wie wir etwas sehen sollten. Vielfach ist dies wunderbar, weil wir sonst handlungsunfähig würden. Manchmal ist dies aber ganz und gar ungut, da wir Abweichungen, Neues, aufgrund dieser Automatismen nicht wahrnehmen und, noch schlimmer, zu falschen Einschätzungen kommen können, die uns zu falschem Verhalten anstiften können, was wir aber gar nicht merken. Wir glauben sogar, meistens das Richtige zu tun, ganz toll zu sein. Gewohnheiten überwinden. Wir Menschen haben gelernt, vielleicht noch nicht alle, was sich ändern kann, dass man einen blinden Fleck in seiner eigenen Weltsicht am schnellsten erkennen kann, wenn man sich der Meinung anderer Menschen aussetzt. Möglichst solchen, die verschieden sind von einem selbst. Dazu reichen bisweilen Besuche bei anderen, Reisen in andere Gegenden oder, sehr intensiv, das Arbeiten in einem interdisziplinären Team. Interdisziplinäre Teams bringen Menschen mit garantiert unterschiedlichen Ausbildungen, Erfahrungen und Vorgehensweisen zusammen. Und da Teams in der Regel ein gemeinsames Problem lösen sollen, können sich Mitglieder nicht einfach voneinander verstecken, sondern sie müssen ihre Karten auf den Tisch legen. Und wenn sich hier Unterschiede zeigen, was normal ist, dann müssen sie sich mit diesen Unterschieden auseinandersetzen. Dies kann schwierig sein. Schmerzhaft werden, Unruhe bringen, Emotionen auslösen. Das ist aber genau der Stoff, aus dem neue Erkenntnisse erwachsen können, vorausgesetzt, man hat gelernt, dass man sein eigenes Weltbild aufgrund von nachvollziehbaren Gründen verändern kann. Die Tatsache, dass viele Projekte scheitern, weil genau diese Verständigung nicht funktioniert, kann ein Indikator dafür sein, dass wir Menschen genau hierin eine Schwachstelle haben. Jüdisch-christliche Gewohnheiten überwinden? Wissenschaftliche Überzeugungen, kulturelle Muster, religiöse Überzeugungen, sie haben alle gemeinsam, dass man sich ein Geflecht von Verhaltensweisen und Blickweisen angeeignet hat, die einem in seinem Tun leiten. Während es im Bereich Wissenschaft zumindest grundsätzlich Mechanismen gibt, die dafür sorgen sollen, dass man seine wissenschaftlichen Überzeugungen immer wieder qualifiziert überprüfen lässt und selbst überprüft. Auch wenn die Geschichte zeigt, dass die Wissenschaft nicht immun ist gegen falsche Hypothesen und Manipulationen aus nicht wissenschaftlichen Motiven heraus, ist dies bei kulturellen oder gar religiösen Überzeugungen schwer bis unmöglich. Ein krasser Fall sind sogenannte Offenbarungsreligionen, speziell die christlichen Kirchen und hier die katholische und orthodoxe Kirche oder Kirchen. Obwohl man einerseits einen sehr hohen, ja geradezu absoluten Wahrheitsanspruch hat, sind alle typischen Mechanismen der Überprüfung ausgespart worden. Im Fall der katholischen Kirche hat man den Offenbarungsprozess, der an die historische Person Jesu geknüpft war, mit seinem Tod als für beendet erklärt und dann die Verwaltung dieser Wahrheiten im Laufe der Jahrhunderte ausschließlich an einen einzelnen Menschen gebunden, und zwar an jenen, der die Rolle des Papstes innehat. Dieser Vorgang widerspricht allen Erkenntnissen, die die Menschheit bislang über Prozesse der Erfahrung, des Wissens und so weiter sammeln konnte. Und die Geschichte der Institution Katholische Kirche ist eine schier unfassbare Geschichte von Verbrechen, Missbrauch, Ausbeutung, Unterdrückung und falschen Weltbildern. Und in den letzten Jahrzehnten, in denen die katholische Kirche auch in sogenannten demokratischen Gesellschaften existiert und neben der massiven Benachteiligung von Frauen mit zahlreichen Missbrauchsfällen, mit vielen Tausenden, vor allem jungen Menschen in vielen Ländern, aufgefallen ist, von anderen Ländern sind durch persönliche Berichte ähnliche Missbrauchsfälle in großem Maßstab bekannt. Sie werden aber bislang unter der Decke gehalten. Hat sich gezeigt, dass dieses absurde Machtmonopol beim Papst und seiner Verwaltungsorganisation der Kurie in Rom bisher alles getan hat, um die Dinge zu vertuschen, klein zu halten, statt aufzuklären, zu heilen. Diese Unfähigkeit zur Selbstheilung erstreckt sich auch auf die eigentliche Glaubenslehre. Obwohl seit gut 150 Jahren eine große Zahl von exzellenten Historikern und Bibelwissenschaftlern die Entstehung der Texte des Alten und Neuen Testaments, volkstümlich der Bibel, sowohl kulturgeschichtlich, archäologisch, literaturwissenschaftlich und vieles mehr untersucht und die Linien der tatsächlichen Entstehung immer mehr herausgearbeitet haben, ist von all diesen Erkenntnissen kaum etwas in die offizielle Lehre der Kirche eingeflossen. Klar ist, dass die so bekannte und beliebte Weihnachtsgeschichte eine späte theologische Deutung der Vergangenheit des historischen Jesus ist, über deren realen Verlauf man tatsächlich so gut wie nichts weiß. Das Gleiche gilt für die Leidensgeschichte Jesu, insbesondere die Teile, die mit der Auferstehung zu tun haben und der Kirchenbildung. Das sind keine Fakten, sondern das ist pure Spekulation. Während man die Geschichte der Offenbarung mit dem Tode Jesu für beendet erklärt hat, im Nachhinein, wird aber die wunderbare Bekehrung des ungläubigen Saulus zum missionierenden Paulus aufgrund eines persönlichen Erweckungserlebnisses als offizielles Ereignis in die kirchliche Lehre übernommen. Viele weitere wichtige Fakten, wie zum Beispiel die wichtigen Rollen von Frauen in der frühen Gemeindebildung, werden großzügig ausgeklammert. Die Frage der Interpretation Jesu, wahrer Mensch und doch irgendwie Gott, hat mehrere Jahrhunderte die Gemüter bewegt und war mit viel realer Gewalt verknüpft und war tief geprägt vom damaligen philosophischen und auch weniger philosophischen Weltbildern, die von heute aus gesehen kaum noch haltbar sind. Diese geistigen und militärischen Auseinandersetzungen produzierten das offizielle theologische Mantra. Jesus war ganz und gar Mensch und zugleich Sohn Gottes. Wie man sich dies genau vorzustellen hat, konnte man weder damals noch kann man dies heute in irgendeinem Sinne rational aufhellen. Daher muss der Glaube herhalten, eingefordert von einer Institution, die sich gegen jegliche Kritik immunisiert hatte, dem Papsttum. Während also sehr viele Argumente gegen diese monopolisierte autoritäre Machtstruktur sprechen, beruft sich dasjenige Argument, das, ich nenne es mal das Mantra der Macht, immer wieder zur Rechtfertigung dieser unsinnigen Struktur bemüht wird, darauf, dass es gerade diese monopolartige Machtstruktur war, die die Kirche über all die Zeiten hin bewahrt hat und nicht nur das. Und das grenzt für mich an Blasphemie. Man sieht in dieser Existenz durch alle Zeiten hindurch einen Hinweis auf den göttlichen Charakter dieser Institution. Es ist eine Aufgabe der wissenschaftlichen Historiker, das Geflecht an Faktoren zu analysieren, die letztlich die bisherige institutionelle Existenz der katholischen Kirche ermöglicht haben. Und es gibt nicht wenige Historiker, auch christliche und gar katholische Historiker, die den Gang der Dinge sehr kritisch sehen. Vor allem sieht man einmal von der reinen Macht ab, widerspricht der theologische Gehalt der offiziellen katholischen Lehre krass ihren eigenen Quellen. Widerspricht allen modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen und sowohl die Lehre wie auch die Institution verhindert täglich massiv, dass sich neue Erkenntnisse und menschenfreundliche Praktiken ausbilden können. Natürlich kann man Teile der Kritik, die ich hier ansatzweise äußere, auch auf andere Religionen anwenden, aber hier geht es mir darum, die Pseudowahrheit des katholischen Monolithen zumindest anzusprechen, denn Die Nicht-Katholiken kümmern sich nicht darum, ihnen ist das egal und diejenigen, die sich noch Katholiken nennen, haben eine antrainierte Beißhemmung, weil das Mantra der Macht jedem Gläubigen, wie auch in anderen Religionen, so tief eingeprägt wurde, dass niemand sich traut, wirklich etwas zu sagen oder zu tun, weil man dann glaubt, man würde gegen Gott handeln. Mit Gott hat aber die Institution katholische Kirche nun wirklich nichts zu tun. Für mich verkörpert diese Institution eine Form von praktischem Atheismus. Die einzelnen Gläubigen mögen vielleicht tatsächlich an Gott glauben. Darüber zu urteilen steht niemandem anderen zu, mir auch nicht. Aber die Institution, so wie sie sich offiziell definiert und so, wie sie offiziell agiert, das hat mit Gott nach meinem Verständnis nichts zu tun. Diese Institution verhindert eher einen Zugang zu Gott. Aufklärung und Demokratie. Die Entstehung der Aufklärung und der Demokratie verlief lange in erbittertem Widerstand zur katholischen Kirche, da die Kirchen als gesellschaftsmächtige Institution nicht nur den innerkirchlichen Glauben zu kontrollieren versuchten, sondern alles, auch die westliche Gesellschaft. Im Gegensatz zum weit verbreiteten Klischee vom christlichen Abendland, das mit Bildung identifiziert wird, war die historische Realität eine deutlich andere. Heilkunst und Medizin waren durch die Kirche geächtet. Bildung gab es nur für Kleriker und nur mit stark selektiertem kirchennahen Themen. Wissenschaft war obsolet. Parallel dazu zeigte die damalige islamische Kultur, nicht zu vergleichen mit dem heutigen Islam, eine massive, breite Unterstützung von Schulen für alle, Krankenhäuser für alle. Bejahung von Medizin, Kunst, hatte große Bibliotheken mit Hunderttausenden von Büchern zu allen Themen, die es gab. Es war eine Ehre für einen Muslim, Übersetzungen fremden Wissens zu fördern. Nur durch die breite Übersetzung der griechischen Philosophie und Wissenschafts in Arabische kamen diese Texte später über den Umweg über das damalig islamische Spanien wieder nach Europa, wo sie ins Lateinische übersetzt wurden und dadurch bei den Theologen eine Art Denkrevolution ausgelöst haben. Aus der Aufklärung entwickelte sich gegen die damaligen autoritären und menschenverachtenden Strukturen. Die katholische Kirche gehörte zu diesen autoritären und menschenverachtenden Strukturen, neue Konzepte von Macht und Menschenrechten. Durch verschiedene Metamorphosen, Frankreich, Nordamerika, Europa, Vereinigte Nationen nach zwei verheerenden Weltkriegen, entstand die deutsche Demokratie, in der die neuen Grundwerte die Frucht dieser Kämpfe aus vielen Jahrhunderten waren. Dass eine moderne Demokratie den alten, menschenverachtenden, autoritären, religiösen Traditionen Religionsfreiheit gewährt, ist nicht unbedingt selbstverständlich, umso weniger, als diese religiösen Institutionen ihr völlig inakzeptables Wahrheits- und Machtverständnis im Schutze der Demokratie dazu benutzen dürfen, die Grundlagen von Wissenschaft und Demokratie dadurch infrage zu stellen, dass ein Weltbild vermittelt wird, das verhindert, dass die Offenbarung des Lebens als solches überhaupt zur Kenntnis genommen werden kann. Religionsfreiheit ist eine großartige Errungenschaft moderner demokratischer Gesellschaften. Sie stellt ein sehr hohes Rechtsgut dar. Es wäre aber fatal, aufgrund der Religionsfreiheit den grundlegenden Wahrheitsanspruch einer menschlichen Gesellschaft abzuschwächen oder gar durch Tabuisierungen in Frage zu stellen. Damit würde sich eine Demokratie über die Hintertreppe selbst entsorgen. Fragt sich nur, wie die Anforderung der Wahrheit unter der Wahrung von Religionsfreiheit praktiziert werden kann bzw. muss. Folgende Erfahrung hat mich vor einigen Jahren geschockt. Ausnahmsweise fuhr ich zu einer bundesweiten Veranstaltung einer bekannten politischen Partei in Deutschland. Sie fand statt in einem Landtagsgebäude. Es ging um die Frage der Religionsfreiheit. In der Veranstaltung stellte ich fest, dass alle offiziellen Redner irgendwelchen religiösen Vereinigungen angehörten, während die nicht religiösen Vertreter, die sogenannten Säkularen, keine offiziellen Rederechte hatten. Gefragt, warum dies so sei, kam die prompte Antwort von den religiösen Vertretern, die Säkularen hätten sich halt nicht organisiert. Demokratie geht eigentlich ein bisschen anders. Und wie weit ist unsere säkularisierte Demokratie, wenn die Überwindung des engen religiösen Denkens unmodern ist? sich rechtfertigen muss, während die religiösen Institutionen, obwohl statistisch mittlerweile Minderheiten, mit dem Geld der Bürger ihre privaten Anschauungen finanzieren? Packen wir es neu an. Begründete Kritik zu üben ist zwar nicht ganz einfach, aber da viele, sehr viele Menschen ihre grundlegende Hoffnung auf das Leben in Richtung eines umfassenden, tieferen Sinns noch immer mit diesen gewordenen Strukturen verknüpfen, kann die eben geäußerte Kritik für manche wie ein Angriff auf ihre persönlichen Sinnhorizonte wirken. Das ist aber nicht der Sinn dieser Kritik. Im Gegenteil. Gerade unter Bejahung der menschlichen Sinnsuche erweist sich die Notwendigkeit einer kritischen Betrachtungsweise, um dem angeborenen Sinnbedürfnis den Raum und die Gegenstände zugänglich zu machen, die für ein umfassendes Verständnis des Lebens im bekannten Universum notwendig sind. Leider ist das Bild vom Leben im Universum selbst von den Wissenschaftlern bislang sehr ungenügend entwickelt. Das alte Bild des Menschen wurde zwar wissenschaftlich weitgehend pulverisiert, aber eine neue Synthese lässt noch auf sich warten. In Ermangelung eines solchen Bildes, alte, unangemessene Bilder hochzuhalten, nur weil ein Vakuum so unbeliebt ist, kann und darf nicht die letzte Antwort sein. Bislang hat Verweigerung von Wahrheit in der Geschichte immer zum Scheitern geführt. 2000, 3000 Jahre spielen da keine Rolle. Nun ja, vielleicht ist eine sich wiederholende Kritik die berühmte Glut in der Asche, die jederzeit zu einem neuen Feuer aufflammen kann.